Ja, herzlich willkommen zur neuen Podcast-Reihe Inwieweit revolutioniert 3D-Druck die Stadtlogistik? Ich spreche heute mit Stefanie Prickwede. Sie leiten das Konzernprojekt 3D-Druck bei der Deutschen Bahn und leiten das größte internationale Netzwerk Mobility Goes Additive in Berlin. Herzlich willkommen.
Ja, ganz herzlichen Dank.
Was ist Ihr Ziel mit diesem Netzwerk, was Sie aktuell aufbauen?
Wir stellen immer wieder fest, dass viele Unternehmen gerade das Thema 3D-Druck oder wie der Experte sagen würde, additive Fertigung, additive manufacturing, für sich entdecken. Und viele Unternehmen kommen mit dem Entschluss, ich kaufe mir jetzt eine Maschine und dann geht's los. Dass da aber noch ganz viele andere Überlegungen eine Rolle spielen und wir denen auch gerne die Möglichkeit geben wollen, schnell abzuscalen, das ist Ziel des Netzwerks. Sprich, alle Themen, die ein Unternehmen alleine nicht lösen kann, die versuchen wir hier gemeinschaftlich in einem sehr pragmatischen, anwenderorientierten Ansatz in Angriff zu nehmen.
Super, das klingt äußerst spannend. Ich habe den Weg auf mich genommen, um hier rauszukommen, wurde freundlich begrüßt. Also das ist ja ein wirklich geniales Gelände mit roten Backsteinen und was Sie hier alles haben. Was ist so, wenn man hierher kommt? Und Sie arbeiten ja mit vielen Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Startups zusammen. Was ist so Ihr persönliches Motiv dahinter? Warum machen Sie das, was Sie gerne machen hier?
Ich habe mit der additiven Fertigung, ich bin da mal wie die Jungfrau zum Kinde zugekommen vor 5 Jahren, eigentlich so mein Herzblutthema entdeckt. Ich bin total begeistert von dieser grandiosen Technologie, die sich in den nächsten Jahren rasant weiterentwickeln wird. Es gibt eine sehr schöne Studie übrigens von der holländischen ING Bank, die besagt, dass im Jahr 2040 50% aller Teile weltweit druckbar sein werden. Und wenn man sich mal vorstellt, welches Potenzial dahinter steht, was das auch heißt für zum Beispiel, wir sprechen über Stadtlogistik, über Transportströme, wie wird sich das entwickeln? Muss ich mir zukünftig überhaupt noch irgendwelche Dinge auf Lager legen? Also das hat so unheimlich viele Implikationen bis hin auch in die Medizinbranche hinein. Was wird machbar sein? Das ist das, was mich unglaublich fesselt an diesem Thema.
Äußerst spannend, die Thematik. Also wir werden da sicherlich noch einiges hören. Was unterscheidet additive Fertigung von 3D-Druck oder ist es das Gleiche?
Also die meisten Menschen können sich unter 3D-Druck einfach mehr vorstellen. Das sind eigentlich diese Desktop-Printer, diese Tischdrucker, wo ein Kunststoffdraht aufgeschmolzen wird in einem heißen Druckerkopf und dann kann Schicht um Schicht ein Teil entstehen. Und damit kann ich in der Regel schnell mal Prototypen fertigen, aber vielleicht auch kleine Teile, die ich gerade benötige. Als Experten würden wir eher von Additive Manufacturing sprechen oder additiver Fertigung. Das heißt, ich addiere eine Schicht zur nächsten, daher kommt das. Und wir nutzen aber auch gerne den Begriff, den wirklich jeder versteht. Aber faktisch gibt es im Bereich der additiven Fertigung mittlerweile über 20 unterschiedliche Herstellungstechnologien, die sich auf unterschiedliche Art und Weise mit unterschiedlichen Materialien auch auseinandersetzen, um ganz, ganz viele Anwendungen auch herstellen zu können.
Wow. Jetzt bin ich so hierher gekommen. Wir haben ja erst einen kleinen Rundgang hier gemacht durch das klasse Gelände. Was sind so praktische Beispiele? Wir haben uns ja einiges so angeschaut für Transportunternehmen. Könnten Sie uns da vielleicht mal ein, zwei erklären?
Gerne. Also die meisten Unternehmen fangen erstmal mit relativ einfachen Kunststoffteilen an, um sich so ein bisschen auch an die Technologie ranzurobben. Die Deutsche Bahn beispielsweise hat ursprünglich mal einen Mantelhaken gedruckt, der nicht mehr verfügbar war. Andere Unternehmen, wie zum Beispiel die österreichischen Bahnen, die haben eine Verschlussmöglichkeit für eine Steckdose gedruckt. Alles einfache Kunststoffteile. Und sukzessive stellt man dann fest, dass man auch weitere Themen braucht. Und gerade auch im Bereich der Mobilität spielt das Thema Obsoleszenzmanagement eine große Rolle, sprich Teile, an die ich anderweitig nicht mehr rankomme. Wir haben häufig alte Infrastruktur, alte Fahrzeuge, sich da über die komplette Lebenszykluszeit entsprechend zu bevorraten, ist unglaublich schwierig. Wir reden hier über 25 bis 35 Jahre. Häufig sind irgendwann die ursprünglichen Hersteller gar nicht mehr existent. Und dann kommt für kleine Mengen, für schnelle Fertigung das Thema 3D-Druck ins Spiel.
Und ist das nicht extrem kostenspielig für diese Unternehmen?
Also wenn wir über industriellen 3D-Druck sprechen, ja. Maschinen dazu, das kommt drauf an, die liegen so bei Kunststoff so um die 150.000 1.000 Euro bei Metallmaschinen, da brauche ich ja auch noch so ein bisschen vor- und nachbereitende Technologien, da sind wir auch schnell im Millionenbereich unterwegs. Also das bringt einen ordentlichen Investitionsbedarf mit sich. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb viele Unternehmen erstmal sagen, ich fange mal an mit Druckdienstleistern. Es gibt gerade in Deutschland, es gibt hervorragende Druckdienstleister, die sich da sehr engagiert auf dem Markt tummeln. Und mit denen schnell Teile in die Umsetzung zu bringen, ist eine gute Lösung.
Und jetzt stelle ich mir das so vor, jetzt zum Beispiel ein Siemens, macht es nicht mehr Sinn für solch ein großes Unternehmen, was auch viele Sachen selbst herstellt, in-house selbstständig so ein 3D-Drucklabor, also Hardware, selbst aufzubauen?
Siemens hat 3D-Drucklabore, nicht nur eines, sondern mehrere sogar, für unterschiedliche Sparten in dem Konzern. Das macht auch hochgradig Sinn, weil es sich dabei auch um unterschiedliche Technologien dreht. Und das, was man beobachten kann mit verschiedenen Unternehmen, häufig findet eine Eigenfertigung für bestimmte Teile statt. Also in dem Moment, in dem ich weiß, da ist ein großes Aufkommen bezogen auf ein bestimmtes Material und eine bestimmte Technologie, dann kommt natürlich sehr schnell die Überlegung, dann kaufe ich mir die Maschine. Wenn ich eine große Bandbreite habe an sehr unterschiedlichen Teilen, an unterschiedlichsten Materialien, dann macht es eher Sinn, das nach außen zu geben. Und in solchen Großkonzernen wie Siemens beispielsweise wird schlichtweg beides gemacht. Bei den Automotive-Konzernen genauso, die haben eigene Maschinen, die nutzen aber auch mit großer Begeisterung Lohnfertiger.
Ich habe mir mal so den Fall so ein bisschen durchdacht oder im Vorfeld angeschaut, beim Thema Instandhaltung und Wartung. Jetzt hat man zum Beispiel einen Zug und gewisse Ersatzteile, die immer wieder kaputt gehen. Macht es nicht da Sinn, solch ein Ersatzteil mit einem intelligenten Chip auszustatten? Und dieser Chip kommuniziert an diesen 3D-Drucker, der in dieser Instandhaltungshalle steht, just in time, dieses Teil geht auf Grundlage folgender Witterungsbedingungen in ein paar Tagen kaputt. Dann weiß automatisch das Instandhaltungswerk, der 3D-Drucker darin Bescheid, okay, ich muss jetzt dieses Ersatzteil drucken und über Nacht kommt es dann nicht zu Ausfallen, weil dieser Zug wird direkt reingefahren in die Instandhaltungshalle über Nacht. Es kommt zu keinem Gap sozusagen. Über Nacht wird dieses Teil ausgetauscht, fährt dann wieder raus und am nächsten Tag ist man wieder auf der Spur und kann loslegen.
Das ist sehr visionär, was Sie gerade beschreiben. Ach, okay. Und irgendwann geht bestimmt die Tendenz auch in die Richtung. Im Moment ist es nicht so, dass wir jetzt von einer Stunde auf die nächste Teile brauchen. Insbesondere nicht, weil das Thema des eigentlichen Druckens ist nicht unser Engpassfaktor. Ja, also auch selbst wenn ich Metallteile über mehrere Tage drucke und dann noch nachbehandeln muss, wir sind da gar nicht im Stundenrhythmus unterwegs. Das, was uns viel mehr treibt momentan, ist, dass wir häufig Wochen und Monate, manchmal bis zu 2 Jahre auf bestimmte Teile warten. Und wenn wir die nachfertigen können, und es reicht auch, wenn wir die in ein paar Wochen nachfertigen können, sind wir absolut happy. Das, was bei uns den deutlich größeren Zeitraum einnimmt, übrigens fast durch alle Branchen hindurch, ist das Thema der Freigabe- und Zertifizierungsprozesse. Diese Teile, die wir fertigen, und je komplexer und je wichtiger sie sind, desto mehr, müssen natürlich bestimmten Anforderungen genügen. Es gibt ein umfangreiches Normen- und Regelwerk, was da zu erfüllen ist, und das ist auch gut so. Wir reden ja häufig über Ersatzteile, die auch eine gewisse Sicherheits- und Betriebsrelevanz mit sich bringen. Und da ist eher dieses Prüfverfahren das, was viel mehr Zeit benötigt als die eigentliche Produktion.
Okay. Jetzt frage ich mich so, welche Rolle nimmt dieses Lab, ne, was Sie hier letztendlich aufbauen, und dieses Netzwerk ein? Also welchen Vorteil habe ich als Startup oder als Forschungseinrichtung oder als Unternehmen, um bei Ihnen zu partizipieren? Also was sind meine Vorteile, die ich durch Ihr, sage ich mal, Lab und Ihr Netzwerk bekomme?
Vielfach ist überhaupt nicht bekannt, was es heute schon an Lösungen gibt. Also es macht hochgradig Sinn, einfach mal bestimmte Bedarfe in so ein Netzwerk reinzurufen. Und das, was wir häufig feststellen, ist, in dem Moment, in dem der Bedarf auf dem Tisch liegt, kommen entweder Forschungsinstitute oder bestimmte Anbieter und sagen, Mensch, sowas Ähnliches haben wir schon, das können wir mit relativ kleinen Änderungen weiterentwickeln. Und wir sind total froh, dass wir jetzt mal wissen, was der Bedarf des Anwenders ist. Also der Austausch zwischen Anwender und Anbieter, das ist sozusagen die große Stärke eines solchen Netzwerks. Und da in die Diskussion zu kommen, bestimmte Themen weiterzuentwickeln, Das macht Sinn. Wir sind jetzt als Netzwerk nicht diejenigen, die Grundlagenforschung machen. Wir kommen aus einer sehr anwenderorientierten, sehr pragmatischen Perspektive und versuchen eben genau diesen Match herzustellen. Und dadurch sind wir alle deutlich schneller in der Lage, auch deutlich günstiger in der Lage, Themen voranzutreiben. Also wir machen beispielsweise auch umfangreiche gemeinsame Materialtests. Das sind, wenn ich so einen Round-Robin-Test mache, dann werden hunderte von Proben gedruckt und zerstörend geprüft. Das kann sich ein Unternehmen kaum leisten. Dadurch, dass wir das gemeinschaftlich machen und jeder seine Assets da reinbringt, wird es plötzlich für alle möglich. Und das ist so eine große Stärke eines Netzwerks.
Jetzt stelle ich mir so die Frage, um solche Potenziale zu heben, die was verändern in Richtung 3D-Druck und additive Fertigung, hat man auf der einen Seite die Hardware im Erdgeschoss eines Gebäudes, so stelle ich mir das vor, und im Dachgeschoss oder Obergeschoss habe ich die dazu passende Softwarekomponente. Ist das hier auch so angedacht, sowas in Richtung zu entwickeln?
Also wir haben fantastische Softwareanbieter bei uns im Netzwerk und die brauchen wir auch ganz dringend. Denn das eine ist die Maschine funktioniert aber nicht ohne entsprechende Software, das haben Sie perfekt auf den Punkt gebracht. Das heißt, wir müssen an der Stelle genau diesen Match hinbekommen. Ich bin mittlerweile mit Softwarelösungen in der Lage, bestimmte Simulationen durchzuführen, ich kann Teile anders konstruieren. Ich kann auch die Materialeigenschaften mit in das Design mit einbringen und kann dadurch viel schneller, viel einfacher, viel billiger Teile produzieren. Insoweit ist das ganz notwendig. Es ist definitiv eine Digitalisierungstechnologie und die braucht natürlich das Thema Software. Ich kann mit der Software zum Beispiel auch Teile dahingehend optimieren, dass ich nur noch dort Material aufbringe, wo ich wirklich Zugkräfte habe. Das kann ich simulieren. Dadurch entstehen plötzlich Designs, die anderweitig mit anderen Technologien überhaupt nicht darstellbar wären. Und darüber spare ich Material, ich spare Emissionen, ich spare Gewicht. Das heißt, es ist auch eine absolut grüne Technologie.
Und macht es Sinn, diese 3D-Druckfertigungstechnik und Technologie in diese Mobilitätshubs zu integrieren, die im Zentrum von Städten steht, da wo letztendlich diese Mobilitätshubs entstehen, wo letztendlich die Züge für Personen und für Güter ein- und ausfahren, aber auch, sage ich mal, E-Roller, Thema letzte Meile, letztendlich stehen mit Speedladestationen, macht es nicht da Sinn, wo die Musik ist, diese additive Fertigung mit in dieses Mobility Hub zu integrieren?
Definitiv. Und das ist auch die Zukunft der additiven Fertigung. Die bringt auch ein Stück weit wieder die Produktion an den Ursprungsort zurück. Also das haben wir jetzt alle sehr leidvoll erfahren müssen in der Corona-Zeit, dass mit einem Schlag plötzlich Supply Chains abgerissen waren. Ich kam an meine herkömmlichen Hersteller überhaupt nicht mehr ran. Und wenn wir da zumindest interimistisch in der Lage sind, mittels anderer Technologien wie dem 3D-Druck vor Ort zu produzieren und Durststrecken zu überwintern, halten wir uns alle auch industriell lebensfähig. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und die Produktion, das merken wir, rutscht stärker an den Ursprungsort wieder zurück. Das kann man auch beobachten. Viele Unternehmen, die in den 3D-Druck einsteigen, holen bestimmte Teile ihrer Wertschöpfungsketten wieder auch nach Deutschland und Europa zurück. Und das kann man natürlich auch in Städten beobachten. Es gibt auch sehr schöne Beispiele, beispielsweise in den Häfen, wo in den Häfen 3D-Drucker vorgehalten werden, die dann den Schiffen ermöglichen, sich ihre benötigten Ersatzteile dann in dem Moment zu drucken und dann wieder auf die Strecke zu gehen und wochenlang im Zweifelsfall unterwegs zu sein. Und das sind Konzepte, die können wir jetzt überall beobachten.
Jetzt nochmal in Richtung noch weiter nach vorne gedacht. Ich habe mal so ein bisschen auch geträumt und mir auch Gedanken gemacht. Dann bin ich eines Morgens aufgewacht und dann war sofort dieses Thema, ich wohne ja in einem Kiez und da gibt es ungefähr in diesem Kiez, Nähe Rummelsburg-Ostkreuz, leben ungefähr so 20.000 Menschen. Macht es da nicht Sinn, einen eigenen Mobilitätshub aufzubauen, zentral, wo alle Menschen, die dort leben und arbeiten, daran partizipieren, in Richtung gedacht, ich kann mir dort meinen eigenen Roller ausdrucken, ich kann mir dort mein eigenes Auto in der Software einspeisen und ausdrucken und dann über die Komponente mit meinen Nachbarn teilen. Denken Sie in so eine Richtung, dass sowas in 10, 20 Jahren keine Zukunftsmusik mehr ist?
Also ein komplettes Auto, das wage ich jetzt eher zu bezweifeln. Ja, da gibt es einfach zu viele Rahmenbedingungen, die da noch eine Rolle spielen. Aber es wird zunehmend in die Tendenz gehen. Ja, also ich werde zunehmend die Möglichkeit haben, mir vielleicht Ersatzteile für meine Kaffeemaschine, mein Geschirrspüler, was auch immer, tatsächlich vor Ort, und das können wie so eine Art Copyshop-Druckdienstleister sein. Ich meine, viele Menschen haben dann auch irgendwann zu Hause so einen einfachen 3D-Drucker stehen, dass ich mir die selber kreiere. Also Miele beispielsweise bietet das schon an, dass ich mir da bestimmte Teile von deren Plattform runterstreame und an meinem heimischen 3D-Drucker einfach ausdrucke. Das heißt, die sparen unheimliche Logistikkosten, die sparen die Vorhaltung und Vorratshaltung von solchen Teilen, Lagerkosten. Das ist übrigens auch ein Grund, weshalb große Logistikdienstleister, wie zum Beispiel auch DB Schenker, gerade in die 3D-Drucklogik einsteigen, weil sie wissen, dass ihr großes Konzept der Kontraktlogistik perspektivisch mindestens in Teilen disruptiert werden wird durch additive Fertigung.
Wow, das war nochmal ein super prägnantes Beispiel. Was ist Ihr langfristiges Ziel mit diesem Showroom oder das, was Sie hier als Laboratory aufbauen? Also wo möchten Sie in ein paar Jahren stehen gemeinsam? Man hört es jetzt im Hintergrund, wird schon hier wieder gearbeitet an den Maschinen und Co., um Sachen zu vertesten und auszuprobieren. Was ist so Ihr Ziel?
Also unser Ziel ist, dass wir hier einen neutralen Ort schaffen, wo sich Unternehmen gemeinschaftlich zusammenschließen können, vielleicht auch nur für einen beschränkten Zeitraum, um Ideen einfach auszuprobieren und weiterzuentwickeln. Und das auch mit der Möglichkeit, nicht nur hier im Coworking zu arbeiten, sondern auch Teile mal schnell auf Maschinen umzusetzen und auszuprobieren. Grundsätzlich möchten wir einen Ort schaffen, wo ich auch in der Lage bin, mir verschiedene Technologien anzuschauen und die dann auch vor Ort erlebbar zu machen.
Wow, das klingt super, super spannend. Also unbedingt auch. Sie können gerne oder sollten mal hier vorbeischauen, wenn Sie Zeit und Muße haben. Ich denke, ne, die Einladung ist hiermit auch ausgesprochen. Ich wurde auch mit offenen Armen hier sozusagen begrüßt und bin da sehr begeistert, was ich hier zu sehen bekommen habe. Auch das Ganze nochmal greifbarer zu erleben und zu machen, weil das ganze Thema der 3D-Druck, additive Fertigung, das klingt irgendwie nach Rohkost. Da hat man so sofort eine Abneigung, naja, was soll da am Ende rausspringen, was ist es für den Endkunden am Ende, was hat es für Mehrwerte zu verspüren. Das Thema, mit dem wir uns heute hier beschäftigen, ist ja, inwieweit revolutioniert dieser 3D-Druck die Stadtlogistik. Können Sie uns da nochmal so 2-3 Punkte vielleicht dazu sagen, wo die Reise dementsprechend hingehen wird?
Es wird immer mehr verschiedene Drucktechnologien für bestimmte Anwendungen geben, die auch deutlich lokaler aufgebaut werden. Die Universitäten beschäftigen sich intensiver damit. Und ja, ein bisschen ist es Glaskugelguckerei. Aber ich stelle mir vor, dass es zukünftig für verschiedene Stufen auch der Professionalität unterschiedliche Anknüpfungspunkte gibt. Es wird viel mehr Menschen geben, die einen 3D-Drucker zu Hause vor Ort haben. Dann vielleicht auch nicht mehr so viel sich über große Versandhäuser beschaffen müssen, sondern das vor Ort fertigen. Es wird 3D-Druck-Hubs geben, wo ich dann in einem vielleicht nachbarschaftlichen oder industrieübergreifenden Zusammenschluss diese Maschinen auch nutzen kann. Und darüber hinaus wird es natürlich viel, viel mehr Eingang finden in die Produktion von Unternehmen und Großkonzernen, die dann direkt vor Ort damit produzieren.
Wow, also das klingt super, super spannend. Danke, dass Sie da so offen darüber reden mit uns hier. Ich freue mich auf eine Fortsetzung der Gespräche auf der Hypermotion zu dem Thema, inwieweit 3D-Druck die Stadtlogistik verändern und revolutionieren wird. Auch mit weiteren spannenden Experten an einem Tisch zu sitzen und das zu diskutieren, auch mit Ihnen, meine Zuhörer da draußen. Ich bin gespannt, freue mich auf eine Fortsetzung der Gespräche. Vielen Dank, Frau Stefanie Brickwede, für den Austausch. Fortsetzung folgt. In diesem Sinne, danke und einen schönen Tag.
Ja, ganz herzlichen Danke von meiner Seite.